Wir sind wieder mal mit einem Podcast vom Vinzenzprozess. Machen wir so nachputzen, da haben wir gedacht.
Genau, ein bisschen aufwischen.
Der Besenwagen. Ich habe mir dann noch die Frage gestellt, bei dem Anwalt, wo ja das Plädoyer unterbrochen worden ist und hätte dann am nächsten Morgen die zweite Stunde noch lesen, wo dann verzichtet hat aufs Verlesen und wo dann das Plädoyer zu der eigenen Lektüre von Gericht und Parteien zu den Akten gereicht hat. Und ich habe mich dann ein bisschen über den Anwalt erkundigt, das ist der Jürg Wernli, und der ist mir als sehr pflichtbewusst, sehr intelligent, sehr integer geschildert worden. Und ich meine, wenn so eine Person mit so viel Berufserfahrung so agiert, hat mich dann Wunder genommen, warum hat er das so gemacht. Und wir haben ja auch mal ein bisschen spekuliert.
Genau.
Und ich bin dann auf ihn zugegangen und habe ihn das einfach gefragt.
Und?
Also das Thema war ja, oder ein Hauptargument war die Öffentlichkeit. Wenn er natürlich am Rand nach einem langen Plädoyer in der Staatsanwaltschaft noch plädiert hat, dann ist das Plädoyer wirklich unter dem Fokus gelaufen, Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit. Und wenn er natürlich am nächsten Morgen wieder gelesen hätte, hätte er wie das Risiko gelaufen, dass du zweimal in den Medien gehabt hast und dann vielleicht am nächsten Morgen prominenter. Und scheinbar ist er und sein Klient und er der Meinung gewesen, eigentlich ist das gerade recht, wenn man da ein bisschen unter dem Fokus läuft.
Gar nicht zentral in Erscheinung getreten?
Nein, im Gegenteil. Eben ein bisschen unter dem Radar laufen. Also ihm ist das gerade zu Pass gekommen. Und er vertraut jetzt darauf, dass das Gericht das auch liest.
Ja, aber das wäre es sicher.
Ja, eben. Also ich nehme jetzt mal an, wenn sie es dann lesen, haben sie wahrscheinlich stärkere Aufmerksamkeit als nach den vielen Stunden, wo er da das noch vorgetragen hat.
Eben. So wirkungsvoll es auch ist, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, das ist für das Gericht vermutlich. Ich glaube, nicht matchentscheidend für das Gericht, ob man jetzt in den Medien zweimal über die gleich beschuldigt und seine Verteidigung berichtet hätte. Aber ja, durchaus ein Aspekt, dass man da ein bisschen unter dem Radar bleiben und ein bisschen möchte eben seine Rolle gerecht, eben als Nebenbeschuldigter möchte gelten und das auch entsprechend in der Öffentlichkeit so soll transportiert werden. Hat etwas für sich, ja.
Und dann hat er noch gesagt, oder? Er hat ja immer noch den Fallschirm von der zweiten Runde. Es gibt ja nochmal einen zweiten Parteivortrag. Also da, in dem her ist er der Meinung, ich vergib mir da nichts. Es kommt uns sogar zu gut, wenn wir da unter dem Radar laufen. Also ich finde das super legitime und auch sehr intelligente Gründe. Und also ich muss revidieren, ich würde es vielleicht auch so machen. Ich habe das verneint letztes Mal.
Ja, aber was ist mit dem zweiten Parteivortrag, wenn die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerschaft sagen, wir verzichten auf eine Replik? Gibt es eine zweite Runde?
Das ist ein Risiko, ja, natürlich, aber du vergissest, dass ja noch ein Zeuge oder noch eine beschuldigte Person befragt wird. Also es wird eine zweite Runde müssen geben.
Ah ja, genau, das ist ja die Einzigartigkeit von dieser Hauptverhandlung, dass man die Parteivorträge unterbricht für eine weitere beschuldigte Befragung, genau.
Er sagt mir auch, als er den Zeitplan gesehen hat, sei ihm auch klar gewesen, dass das wahrscheinlich auf ihn werde zukommen. Und er hat das darum auch vorgängig mit dem Klienten besprochen. Also das antizipiert und darum sind sie auch ohne Probleme auf den Vorschlag vom Herrn Eppli vorbereitet und haben das können entscheiden ad hoc.
Super, ja, well done.
Er war dann auch so nett und hat uns ein Plädoyer geschickt.
Genau.
Auch da, also ich meine, tipptopp, also er bringt den Standpunkt von seinem Klienten super rüber. Die Frage ist halt eben, wir jetzt ohne Aktenkenntnis, es ist völlig überzeugend. Aber im Detail liegen die Akten. Also da wird auf hohem Niveau auf allen Seiten gefochten. Und ohne Aktenkenntnis ist halt unglaublich schwierig, das einzuschätzen.
Genau, es ist halt immer eine einseitige Sicht der Dinge. Das muss so sein und verfälscht aber eben auch für die Öffentlichkeit. Wir sind jetzt da ein Teil der Öffentlichkeit. Verfälscht halt auch sozusagen das objektive Beweisergebnis oder das, was in der Akte steht. Man betont das, was einem entlastet und man vernachlässigt oder überspringt das, was vielleicht ein bisschen ungünstig ist für die eigene Position.
Ja, und das zeigt auch, wie schnell man ins Zweifeln kommt, wenn man nicht wirklich, wirklich, wirklich vertiefte Aktenkenntnis hat. Oder? Man ist viel manipulierbarer. Und das zeigt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, dass das Gericht unvoreingenommen eigene Aktenkenntnis erwirbt.
Genau, also die Anklageschrift erst am Schluss lesen. Ich habe das von einzelnen Richtern auch schon gehört, dass das wirklich so macht. Gerade bei kleineren Fällen ist das gut. Ist ja richtig spannend, oder? Wenn man so höchstens einen Bundesordner hat, dann hast du in einem halben Tag oder in einem Tag hast du die Akte einigermaßen drin und dann am Schluss die Anklageschrift lesen und und dann allenfalls auf Differenzen stoßen. Und wenn du Differenzen dann hast, dann ist eigentlich die Halbmiete.
Ganz mit viel Neugier, wie als Detektiv, an das Material herangehen, sich das erarbeiten und dann schauen, ah, hat der Stier die Gleichsicht? Was ist echt die Sicht vom Anwalt? Ich hatte einen Richter am Bezirksgericht, wo ich gearbeitet habe. Dann sind wir einmal im Verhandlungssaal und vor der Verhandlung hat er einmal die Auditoren und Gerichtsschreiber gefragt, wie würdet ihr als Anwalt plädieren? Und dann hat man das diskutiert, wilde Gedanken gemacht und dann ist der Anwalt gekommen. Und dann hast du gefunden, ah, der hat es jetzt auch gut gemacht oder bist du enttäuscht gewesen. Aber einfach so die wissenschaftliche Neugier. Ich habe einen super Approach von ihm gefunden.
Ja, völlig. Ja. Was mir von diversen Seiten von Richterinnen und Richtern auch schon zugetragen worden ist, dass ihnen Stellungnahmen von Anwälten, von Verteidigerinnen und Verteidigern während dem Vorverfahren sehr entgegenkommen, dass sie die sehr interessiert lesen. Darum ist es schon ein Gedanke wert, dass man bereits im Vorverfahren, allenfalls mit der Parteimitteilung oder so, dass man dort so einen Standpunkt, zumindest einen vorläufigen Standpunkt bereits deponiert. Das kommt durchaus auf die Entscheidfindung, auf die vorbereitende Entscheidfindung von einem Richter oder einer Richterin Einfluss nehmen. Das ist sicher ein Aspekt, den man daran denken muss.
Zum Schluss möchte ich eben noch sagen, was ich jetzt auch super finde, ist, dass eben der Kollege Wernli oder auch der Lorenzerni, dass die da zur Verfügung gestanden sind und in Diskurs gehen und sich überhaupt nicht verstecken. Und ich finde das super. Das ist auch ein Beitrag, wo hoffentlich die Qualität, wo der Verteidigerarbeit hoffentlich befruchtet.